Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Impact von Kani. Mein Name ist Michael Schafschwert. Ich verantworte Marketing und Kommunikation bei Kani in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und alle 14 Tage plus minus habe ich das Vergnügen, mit einem meiner Kollegen oder meiner Kollegin über ein aktuelles Thema zu sprechen. Und wir beleuchten ein bisschen die aktuelle wirtschaftliche Situation einzelner Branchen. Manchmal machen wir auch Ausflüge in ganz andere Themen. Und heute habe ich einen besonderen Gast zum zweiten Mal. Wir reden über ein Thema, wo, also wenn ich bei mir aus dem Fenster gucke, heute ist eigentlich relativ sonnig, wahrscheinlich eher grauer Himmel oder Regen vielleicht sogar doch das passendere Wetter wäre. Wir reden übrigens über die Luftfahrt. Bei mir zugeschaltet ist heute Philipp Benzel. Hallo Philipp.
Hallo Michael.
Philipp. Ich habe gerade heute gesehen, zur Vorbereitung unseres Podcasts, wir nehmen den auf am 22. April, dass der Flughafenverband ADV neue Zahlen rausgegeben hat. Die lese ich einfach mal vor, nämlich 1,97 Millionen. So viele Passagiere nutzten im März 2021 einen deutschen Flughafen. Im Vergleich, für die, die jetzt nicht so Luftfahrtexperten sind wie du, sind das 89,7% weniger als im März 2019, also vor Corona. Und selbst gegenüber dem März letzten Jahres, als dann ja gerade der Lockdown begann, sind es immer noch 72,5% weniger. Dramatische Zahlen, und diejenigen, die in der letzten Woche mal geflogen sind, ich hatte das Vergnügen ein, zwei Mal, die wissen, dass man das fühlt sich momentan so an, man fliegt von Geisterflughafen A zu Geisterflughafen B, leere Gänge, Geschäfte alle zu. Das ist schon sehr, sehr gespenstisch. Deswegen erstmal so vorab die Frage an dich, Philipp, wann bist du denn das letzte Mal geflogen?
Ich muss tatsächlich lang nachdenken und das müsste im Herbst letzten Jahres gewesen sein. Aber ich kann die Flüge in den letzten 16 Monaten mit zwei Händen abzählen. Deswegen ist schon ganz schön lang her.
Jetzt dann noch so zum Vergleich, wie oft bist du denn vor Corona geflogen?
Circa 100 Flüge im Jahr.
Okay. Und was vermisst du am meisten?
Was vermisst mich am meisten? Das Ankommen in einer neuen Stadt. Ich muss gestehen, und es ist vielleicht untypisch, ich fliege persönlich gar nicht ganz so gern, obwohl ich mich bei uns die Luftfahrtthemen kümmere. Es ist eher der Prozess des Reisens, der mich freut und anspornt. Aber das Fliegen an sich vermisse ich gar nicht so sehr.
Das kann ich verstehen, dieses Ankommen in einer Stadt. Und das finde ich gerade wirklich, also ich kann mich erinnern, ich bin vor ein paar Wochen nach München geflogen und da kam ich in München und habe gedacht, gibt es hier überhaupt noch eine lebende Seele in diesem Flughafengebäude? Also das war schon dramatisch. Aber wir wollen ja nicht nur über die Eindrücke reden, sondern auch mal über die harten Zahlen, die Fakten. Ich erinnere mich, wir haben ungefähr, glaube ich, vor so einem Dreivierteljahr das erste Mal gesprochen über die Situation. Da hattet ihr im Team Analysen erstellt, wie es mit der Luftfahrt weitergeht, wie eigentlich die Gefahr auch ist, sich mit Covid zu infizieren in einem Flieger und so. Ihr wart da sehr, sehr aktiv. Wenn du jetzt zurückguckst auf das letzte Dreivierteljahr, was passiert ist, wie und auch auf die jetzige Situation, wie stehen wir denn da? Stehen wir schlechter oder ist es vielleicht dann doch trotz aller Dramatik vielleicht besser gekommen, als ihr es vor einem Dreivierteljahr erwartet habt?
Wenn wir jetzt auf Europa gucken, stehen wir eigentlich ähnlich da, eventuell von den Flugbewegungen ein bisschen schlechter. Wenn man sich aber die Rahmenbedingungen anguckt, die geschaffen wurden in den letzten Jahren mit Hygienemaßnahmen an Flughäfen, Teststrategien etc., sind wir besser aufgestellt. Und auch wenn man sich die Airlines, die Fluggesellschaften anguckt, sind die besser vorbereitet, sind deutlich agiler, flexibler aufgestellt und können jetzt schneller und besser auf veränderte Nachfrage reagieren. Man muss aber auch sagen, dass gerade in Europa, und vielleicht kommen wir noch nachher auf ein paar andere Märkte zu sprechen, sind wir eben sehr, sehr abhängig von den Reiserestriktionen der einzelnen Länder und somit eben auch vom Covid-Geschehen in den einzelnen Ländern, was sich ja, wie wir alle wissen, nicht unbedingt verbessert hat in Europa.
Du sagst, man ist flexibler auch eingestellt. Ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr hattest du da auch schon ein bisschen von diesen damaligen Phasen, was die Fluggesellschaften alles ausprobiert haben, um ihre Flugpläne zu aktualisieren. Wie lange ist denn in diesen Zeiten die Haltwertzeit eines Flugplans? Also wie planen die denn momentan? Auf Monate, auf Wochen, auf Tage?
Man plant erstmal in der Kapazitätsplanung 3 Monate voraus. Also heute wird für den August entschieden, wie viele Flugzeuge man vorhalten möchte. Das muss so passieren, da es eben Reparaturzyklen etc. Einzuhalten gibt und Flugzeuge quasi fit gemacht werden müssen oder fit bleiben müssen, um zu fliegen. Dann wird aber bei den Flugplänen relativ kurzfristig entschieden, was geflogen wird und was nicht. Zurzeit ist es ungefähr so, dass 20% der angebotenen Strecken am Ende nicht fliegen.
Okay, das heißt, es ist dann eben doch günstiger für die wenigen, die vielleicht einen Flug gebucht haben oder so, dann zu stornieren und oder die umzubuchen oder so, als eben dann so leer zu fliegen, weil kein Bedarf ist.
Genau. Was natürlich für den Kunden an sich nicht unbedingt ein schönes Erlebnis ist.
Du hast gerade schon angesprochen, andere Märkte. Ist es wie, was unterscheidet jetzt Europa von den USA, von Asien, von Middle East?
Strukturell ist Europa aufgrund der Vielzahl an Staaten viel stärker international und hat einen deutlich kleineren Domestic-Markt. In 2019 war der Anteil Domestic in Europa bei circa 1/4. Wenn man sich jetzt im Vergleich Nordamerika anguckt, dort ist der Domestic-Markt bei 85%. Das heißt, wir als Europäer fliegen viel, viel mehr international und dementsprechend sind wir viel stärker den Reiserestriktionen einzelner Länder ausgesetzt. Während die Amerikaner eben ihren Binnenmarkt anders regulieren, anders steuern können und damit eben deutlich besser durch die Krise und aus der Krise rausgekommen sind.
Und das Verhältnis auch praktisch zwischen diesen einzelnen Märkten, USA, Europa und so, also wie viel gibt's momentan eigentlich Transatlantikflüge im größeren Stil?
Ich war ganz überrascht, als ich auf die Zahlen geguckt habe, für den Transatlantik. Im Moment werden nur 35% weniger Sitze angeboten, also vor der Krise, was ja gar nicht so stark ist vom Einbruch. Jedoch sind die Sitzladefaktoren, also die Anzahl an Menschen, die in diesen Fliegern sitzen, deutlich niedriger. Und das ist ganz, ganz dramatisch für die Airlines, weil viele der Airlines die Hälfte ihres Profits genau mit diesen Strecken machen.
Trotzdem sind aber die großen Pleiten in der Luftfahrtbranche bisher ausgeblieben. Wenn man jetzt mal von kleineren, unbekannteren Airlines, würde ich mal sagen, absieht. Wieso dann das? Also ist dann, weil ich hatte immer gelernt, dass die Fluggesellschaft, dass das schon ein Geschäft ist, wo die Margen eigentlich relativ klein sind und man hart am Wind segeln muss. Wieso gibt's dann immer noch, also wieso ist die große Pleitewelle ausgeblieben? Was würdest du sagen?
Das hängt ganz stark und ganz klar mit den Staatshilfen zusammen. Wären die Airlines nicht unterstützt worden, wären viele der Airlines, die wir heute haben, nicht mehr existent. Ganz dramatisch ist es zum Beispiel, wenn man in die Nordics guckt, Finnland, Schweden. Die Staatsairlines wurden eben als nationales Gut stark unterstützt vom Staat, obwohl sie vorher schon defizitär waren. Und deswegen, weil das eben in allen Regionen und allen Ländern der Fall ist, gab es die großen Pleiten nicht. Zweiter Faktor, wenn man sich gerade mal als Beispiel die Lufthansa sieht, nachdem es letztes Jahr sehr, sehr schwer war für sie, am Kapitalmarkt Geld aufzunehmen, hat sich das Blatt dieses Jahr schon fast gewendet und der Kapitalmarkt gibt den Airlines wieder Geld. Also die können sich refinanzieren. Und dementsprechend die Defizite, die sie operativ einfahren, über Finanzspritzen kompensieren.
Weil man als Investor sich sagt, es ist ein Krisenende absehbar und deswegen geht man rein oder wo kommt dieser Wandel her?
Das ist sicher ein Punkt, ist die Erwartung, dass sobald wir die Krise tatsächlich unter Kontrolle haben, die Leute wieder fliegen wollen, das Bedürfnis rauszukommen, zu reisen, ganz extrem stark ist. Auf der anderen Seite hat man gesehen, dass Staaten ihre Airlines nicht pleite gehen lassen. Und dementsprechend ist das Investment relativ sicher.
Glaubst du denn, dass wir wieder in so eine Welt kommen, wie wir mal waren mit Fliegen? Weil, also, weiß ich, du hast gesagt, wenn ich überlege, du sagst, du bist früher 100 Mal im Jahr vielleicht geflogen. Jetzt kannst du es an zwei Händen abzählen. Ich gucke auf mich, ich sehe viele andere Kollegen oder auch im privaten Umfeld. Es ist ja einfach eine völlige Veränderung. Gerade auch dann dieses Segment Business Class, wo ja gerade Fluggesellschaften auch dann doch viel Geld mit oder mehr Geld verdienen. Werden wir denn all die Flugzeuge, die heute irgendwo zwischengeparkt sind, glaubst du, dass die alle nochmal in den Regelbetrieb gehen werden?
Also es steht ja jetzt schon fest, dass einige der Flugzeuge nicht wiederkommen werden. Gerade wenn man die größeren Maschinen mit 4 Triebwerken anguckt, davon werden sehr, sehr viele ausgemustert, was aber auch damit zusammenhängt, dass sie eben viel Kerosin verbrauchen. Sie werden mit kleineren, flexiblen Maschinen ersetzt. Generell, deine Einstiegsfrage war ja, werden wir zu einer Welt wie davor zurückkommen? Und da geht man davon aus, dass gerade im Geschäftsreisesegment circa 30% weniger geflogen wird. Das kann man dann auch sozusagen noch runterbrechen auf verschiedene Reisegründe. Und da sieht man gerade, dass circa 20% der Reisen sind Intercompany-Reisen. Und gerade diese werden höchstwahrscheinlich zu einem großen Teil über Zoom, Teams etc. ersetzt werden.
Das heißt, wir werden auch das ganze Thema Business Class, man wird wahrscheinlich sich als Airline nochmal ganz anders überlegen müssen, wie man diejenigen, die hochpreisig reisen, noch stärker an sich bindet und so, weil die Anzahl derjenigen einfach kleiner wird.
Ja, ist ganz, ganz spannend. Da stellen sich natürlich auch die Fluggesellschaften darauf ein und gucken sich gerade an, wie das mit ihren Vielfliegern ist und wie man die Vielflieger, wenn sie weniger geschäftlich reisen, trotzdem an sich bindet und mit welchen Produkten man dort Geld verdienen kann. Und es ist wohl so, dass die Airlines jetzt insbesondere die Premium Economy pushen wollen, um zahlungswillige Gäste an sich zu binden und einen höheren Deckungsbeitrag zu erzielen.
Das ganze operative Geschäft bei den Fluggesellschaften, ich meine, überlegt, wir reden jetzt ungefähr seit 12 Minuten, wie viele Felder du schon abgegrast hast, wo eigentlich Fluggesellschaften sich komplett neu aufstellen müssen. Oder wo ist ja eben nicht nur der Flugplan, sondern es ist Wartung bis hin eben zur Frage, was mache ich mit meinen Vielfliegern, wie binde ich die an mich? Jetzt habe ich eine Situation bei den Mitarbeitern, sehr viele in Kurzarbeit. Ich bin zum Beispiel zuletzt mal geflogen und der Steward war total überrascht, dass ich über die Gerichte im Bordmenü, weil er halt so lange nicht mehr geflogen ist und sie einfach nicht kannte, hat das dann ganz charmant jeweils moderiert und beim Verkaufen hat er dann die Produkte kennengelernt. Jetzt ist es sicherlich nicht so schlimm, aber wenn ich jetzt alleine überlege, die ganzen Piloten, die ganzen Sicherheitsfragen und so, gibt es denn da... Glaubst du beispielsweise, Lufthansa hat sich von ihrer Pilotenschule getrennt und so. Glaubst du denn, dass da diese Zeiten des Traumberufs dann irgendwann vorbei sind? Oder wie handelt man das als Fluggesellschaft? Weil wenn ich jetzt keine Piloten beispielsweise mehr ausbilde, dann habe ich ja irgendwann in ein paar Jahren plötzlich einen Bedarf. Kann man denn da planen? Oder heißt das bei der Fluggesellschaft momentan, das sind Probleme, die interessieren mich in 2 Jahren?
Man kriegt das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, dass es das Letztere ist, dass man kurzfristig Kosten sparen musste und eben gesagt hat, die Probleme in 2 Jahren, um die kümmern wir uns in 2 Jahren. Ganz so wird es nicht sein. Es gibt auch noch junge Piloten, die in 2, 3, 5 Jahren fliegen können. Im Moment halten sich die Piloten im Simulator fit, um ihre Lizenzen aufrechtzuerhalten. Aber der Traumberuf Pilot hat sicher den großen, großen Kratzer gekriegt.
Es sei denn, sage ich jetzt mal, man ist Pilot im Bereich Cargo, weil in dem Segment brummt es ja eigentlich.
Da brummt, das stimmt. Da sind sowohl die Umsätze als auch die Margen deutlich gestiegen im letzten Jahr. Und das ist auch im Moment noch stabil.
Mhm. Du sagst im Moment, gibt's denn, kann sich das wieder ändern oder?
Man muss beim Cargomarkt wissen, dass in normalen Zeiten ungefähr 20% der Cargo in normalen Passagierflugzeugen im sogenannten Belly mitfliegt und 50% in Frachtern. Da die Belly-Kapazität drastisch nach unten gegangen ist, fliegen eben zurzeit mehr Frachter. Sobald die Belly-Kapazitäten wieder hochgehen, levelt sich das wieder aus.
Hm. Aber kann denn jetzt, wenn wir das Beispiel Lufthansa nehmen, kann denn der Cargo-Bereich ansatzweise etwas auffangen, was im Passagierbereich verloren geht? Oder ist das in der Relation einfach zu klein?
Das ist in der Relation deutlich zu klein. Ich habe nochmal die Zahlen rausgesucht. In 2019 hat die Cargo 7% des Umsatzes der Lufthansa ausgemacht, aber im EBIT quasi eine schwarze Null geschaffen. Jetzt, letztes Jahr war es ein bisschen besser, 20% des Umsatzes und ein sehr, sehr positives EBIT mit 770 Millionen. Das ist aber dann, wenn man auf den Gesamtkonzern guckt, der 5,4 Milliarden verloren hat, am Ende auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Hm. So gegen Schluss mal noch so eine Frage, die dann auch natürlich mit den Fluggesellschaften zu tun hat, aber eher auch nochmal zurückkommt auf das, was wir am Anfang hatten, nämlich die Flughäfen selber. Klar, jetzt gibt's in München hat man die dritte Startbahn erstmal beerdigt und an anderen Flughäfen wird auch überprüft, ob man ausbaut und so. Aber wen trifft's eigentlich härter in Deutschland? Sind's jetzt die wie Flughäfen Frankfurt, München und so, wo einfach riesen Gebäude stehen, eine riesen Infrastruktur vorgehalten werden muss und so? Oder was ist mit den kleinen regionalen Flughäfen? Gibt's da eigentlich noch einen Gewinner unter denen, dass es doch eine Konzentration auf die großen Flughäfen geben wird? Oder ist es eigentlich für alle gleich schlecht?
Also in der Situation von Gewinnern oder besser und schlechter zu sprechen, ist schwer. Wenn man sich's aber einmal anguckt, sind die großen Drehkreuze im Moment ein bisschen besser aufgestellt, zumal sie zum einen Finanzhilfen vom Staat bekommen. Da sind die 15 großen oder verkehrspolitisch wichtigen Flughäfen werden da gesondert unterstützt. Und auch der Verkehr, der im Moment noch fliegt, ist stark auf die Drehkreuze fokussiert. Wenn man aber mal nach vorne guckt, werden die regionalen Flughäfen, die überlebt haben, eine Chance haben, mehr Direktverbindungen wieder zu bekommen. Ist im Moment ein ganz klarer Trend in der Flugbranche, dass man versucht, stärker von Hub-Verkehren auf Direktverkehre umzusteigen, auch um das Ansteckungsrisiko am Hub zu vermindern. Und da könnten die regionalen Flughäfen Gewinner sein. Ein Beispiel ist die Wizz Air, die in diesem Jahr circa 80 neue Strecken anbietet, die sie vorher nicht angeboten haben.
Okay, also das heißt, weil du den Begriff Hub benutzt hast, also Frankfurt, so habe ich es immer verstanden, wenn ich jetzt von Berlin nach Chicago fliegen will, muss ich in der Regel über Frankfurt oder München fliegen als Drehkreuz, also das ist halt das Hub und da steige ich um,
genau,
dann in
die Intercontinental-Maschine. Genau, die Umstiegsverbindung.
Ja. Das würde ja dann heißen, es gibt noch Hoffnung auch für den Berliner Flughafen eines Tages mal einen internationalen Flug zu bekommen, wenn ich das jetzt ketzerisch sagen darf. Als Direktverbindung.
Als Berliner hoffen wir natürlich stark darauf. wird man sehen, ob und wie sich das entwickelt. Ist natürlich gerade relativ schwierig, weil die Lufthansa als größte deutsche Airline eigentlich ausgeschlossen hat, einen weiteren Hub in Berlin zu eröffnen. Aber mit aufsteigenden, gerade Billig-Airlines oder Low-Budget-Airlines wie eine Wizz Air, eine Ryanair etc., die dann auch stärker vielleicht ins internationale Geschäft einsteigen, könnte da schon noch Bewegung reinkommen.
Zum Schluss die Frage, wenn du jetzt so nach vorne blickst, ein, zwei Jahre, glaubst du, dass man dann irgendwann wieder die Zahlen im Flugverkehr erreichen wird oder vielleicht sogar übertrifft, die man direkt vor der Pandemie hatte? Denn eigentlich war ja unmittelbar das Jahr vor der Corona-Pandemie von den Zahlen her ein absolutes Rekordjahr, was Passagierzahlen und so weiter betrifft. Wie lang wird es dauern, bis wir da wieder hinkommen? Oder kommen wir da überhaupt wieder hin?
Strukturell kommen wir, gerade weil die Geschäftsreisen strukturell abnehmen werden, nicht wieder hin. Was das reine Volumen angeht, werden wir global die Zahlen von 2019 wieder übertreffen. Man geht zurzeit davon aus, dass es so um 2025 vielleicht jetzt ein bisschen später sein wird. Aber sehr stark eben durch Privat-Urlaubsreisen getrieben.
Sagt Philipp, der viel fliegt und auch noch beruflich damit zu tun hat und es deswegen wissen muss. Philipp, ich danke dir recht herzlich. Ich freue mich drauf, wenn wir in so einem Dreivierteljahr wieder drüber reden und du dann hoffentlich immer noch sagst, es ist 2025 oder so, dass wir da landen und dann nicht sagst 2028, weil es die Situation mit Corona doch noch länger ging oder so, sondern dass wir es dann endlich hinter uns gelassen haben. Wer mehr erfahren möchte, wer mit Philipp in Verbindung treten möchte, da gibt es natürlich ein LinkedIn-Profil. Kann man ihn auch gerne direkt in Kontakt treten. Und ansonsten, wer weitergehende Informationen haben möchte, findet auf unserer Website de.kani.com unter anderem unsere Schriftform der Impact. So wie wir hier den Podcast haben, ist das unser Magazin, was alle 14 Tage erscheint. Kann man kostenfrei abonnieren. Da geht es auch immer wieder mal um die Luftfahrt. Also da kann man sich auch noch weiter in das Thema einlesen. Philipp, herzlichen Dank für heute.
Danke dir.
Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt über die Luftfahrtbranche. Und wer den Podcast hört und gut fand, wir freuen uns über Likes, über Shares auf den üblichen Plattformen, auf Spotify, auf Apple Podcast oder auf einer der anderen Plattformen. Freuen uns auch über eine E-Mail, auch über einen Themenvorschlag, gerne immer wieder, gibt's ab und zu mal. Und ansonsten vielen Dank und bis in 14 Tagen.